Ja, ich danke meinem Assistenten Martin für die kompetente Einführung. Und ich möchte meinen Teil des Vortrags mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Was ist das? Ihr denkt schon viel zu kompliziert. Also ihr werdet alle irgendwie gemerkt haben, dass diese Figur einen Menschen darstellen soll. Denn wir verfügen, wie Martin schon gesagt hat, über die Fähigkeit zur Abstraktion. Und diese Fähigkeit möchten wir jetzt im Rechner nachbilden. Und das tun wir mit Hilfe der Objektorientierung. Aber da wir anständige Informatiker sind, müssen wir erstmal formal die Begriffe definieren, mit denen wir arbeiten. Das heißt, wir müssen erstmal festlegen, was ist formal gesehen ein Objekt. Ein Objekt definiert sich durch drei Sachen, nämlich zum einen durch einen Zustand. So ein Objekt, der Klasse Mensch, kann jung oder alt, schön oder hässlich, satt oder hungrig sein. Und es definiert sich weiterhin durch ein Verhalten. Das heißt, so ein Objekt kann beispielsweise laufen, tanzen, singen und so weiter. Und zum dritten definiert sich so ein Objekt durch eine Identität. Das heißt, auch wenn zwei solche Objekte völlig gleich aussehen, wie zum Beispiel Zwillinge, sind sie trotzdem unterschiedliche Individuen. Das ist ganz wichtig, sich zu merken. Man kann sich auch ganz einfach veranschaulichen, was so ein Objekt ist, indem man sich an die Stelle eines solchen Objektes hineinversetzt. Ich zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich habe Beine und ich kann laufen. Das Ich bezeichnet das Objekt. Das, was auf die Frage Ich bin folgt, ist die Klasse. Das Ich habe sind die Attribute oder die Variablen, die in so einer Klasse gespeichert werden. Und das Ich kann ist das Verhalten und diese werden in der Objektorientierung durch Methoden implementiert. Die Begriffe, was ist eine Klasse, was ist ein Attribut, was ist eine Methode, das werde ich natürlich im Folgenden erklären. Und ich werde dabei in der Reihenfolge vorgehen, wie wir ein Objekt definiert haben, nämlich in der Reihenfolge Zustand, Verhalten und Identität. Fangen wir mit dem Zustand an. Wir hatten gesagt, jedes Objekt kapselt einen Zustand. Diesen Zustand kann ich irgendwo abspeichern, den kann ich im Nachhinein auslesen und den kann ich auch im Nachhinein jederzeit verändern. So ein Zustand kann entweder variabel sein, wie in unserem Fall das Alter. All diese Objekte haben unterschiedliches Alter. Oder der Zustand kann auch, sagen wir mal, weniger veränderlich sein wie das Geschlecht. Und diese sechs Figürchen haben eben alle unterschiedliches Alter und Geschlecht und sehen demzufolge auch unterschiedlich aus. Eine Klasse kann man sich jetzt vorstellen als eine Bauvorschrift für so ein Objekt. Die Klasse legt fest, welche Attribute jede Instanz, jedes Objekt, das dieser Klasse angehört, haben muss. Definieren wir uns mal so eine einfache Klasse. Eine Klassendefinition fängt immer an mit dem Schlüsselwort Class. Darauf folgt der Klassenname, der ist immer groß geschrieben. Und dann folgt ein Block, in dem die Variablen definiert werden. Die Variablen nennt man auch Instanzvariablen, ganz einfach deswegen, weil es diejenigen Variablen sind, die jede Instanz besitzen muss. Wir hatten gesagt, jeder Mensch hat ein Geschlecht und ein Alter. Das Alter, klingt logisch, definieren wir als Integer. Und das Geschlecht vereinfacht mal als Boolean. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass jeder Mensch entweder männlich oder weiblich und nichts zwischendrin ist. Die Variable Geschlecht habe ich hier is male genannt, das heißt, die gibt an für true ist männlich, false ist weiblich. Diese beiden Variablen, Geschlecht und Alter, lassen sich durch primitive Datentypen ausdrücken. Ein primitiver Datentyp zeigt sich darin, dass er in diesem Fall fett gedruckt ist. Der Editor eurer Wahl würde das noch bunt anzeigen und dadurch, dass er klein geschrieben ist. Primitive Datentypen sind für euch nichts Neues, kennen wir schon. Wenn wir uns jetzt aber an die vorherigen Folien erinnern, haben wir gesehen, dass jeder dieser Menschen irgendwie die Gemeinsamkeit hatte, dass er irgendwie einen Kopf hatte und einen Körper. Der sah zwar immer unterschiedlich aus, aber die Tatsache, dass da ein Kopf war und ein Körper, war allen diesen Objekten gemeinsam. Also möchten wir jetzt in unserer Klasse eine Variable Kopf und eine Variable Körper definieren. Diese Sachen Kopf und Körper können wir jetzt allerdings nicht mehr durch primitive Datentypen ausdrücken, weil was soll ein Kopf sein als Integer, macht irgendwie keinen Sinn. Sondern solche Instanzvariablen können selbst auch wieder Objekte bezeichnen. Das heißt nicht nur primitive Datentypen. Und dazu deklarieren wir zuerst die Klasse dieses Objekts. Die Klasse wird auch hier immer groß geschrieben und darauf folgt der Variablename, der ist immer klein geschrieben. Das ist eine ganz wichtige Konvention, um zu unterscheiden, wo handelt es sich um eine Klasse, wo handelt es sich um eine Instanz der Klasse, werden Klassen immer groß geschrieben, Variablen immer klein. Okay, damit haben wir jetzt mal eine ganz einfache, aber schon voll funktionstüchtige Klasse erstellt. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben 4 zunächst mal unzusammenhängende Variablen unterschiedlichen Typs zusammengefasst in einen neuen Typ, in einen selbstdefinierten Typ, der von Java nicht vorgesehen wurde. Für diejenigen, die im letzten Semester funktionale Programmierung gehört haben, eine Klasse in ihrer einfachsten Form, wie wir sie jetzt mal annehmen möchten, ist eigentlich nichts anderes als ein abstrakter Datentyp in Opal, den ihr schon kennengelernt habt. Okay, unsere erste Klasse. Mit der können wir jetzt noch nicht recht viel anfangen. Daher das ganze Beispiel nochmal in ausführlicher. Ich wiederhole es nochmal. Eine Klassendefinition fängt immer mit dem Schlüsselwort Class an, gefolgt vom Klassenname, großgeschrieben. Danach ein Block, in dem die Variablen deklariert werden. Die können entweder primitive Datentypen sein, klein und fett geschrieben, oder die Variablen können selbst wieder Objekte bezeichnen. In dem Fall folgt zunächst der Klassenname, großgeschrieben, die Variable kleingeschrieben. Okay, dann sind wir soweit, dass wir diese Klasse auch mal ausprobieren können. Dazu habe ich in diese Klasse noch eine Main-Methode geschrieben, die kennt ihr schon. Und in dieser Main-Methode möchte ich jetzt mal ein neues Objekt anlegen und mit diesem Objekt arbeiten. Ein neues Objekt lege ich, das kennt ihr schon von Arrays, mit dem Schlüsselwort new an. Auf das Schlüsselwort new folgt der Klassenname und dann eine Klammer auf, Klammer zu. Und damit habe ich mir jetzt ein neues Objekt erstellt. Dieses Objekt hat jetzt noch kein Alter und kein Geschlecht. Daher möchte ich das Alter, diese Variable Katrin, das soll ich sein. Und ich weiß, ich bin alt. Ich möchte dieses Alter auf 29 setzen. Das tue ich folgendermaßen, indem ich den Namen der Instanz, deren Alter ich setzen möchte, schreibe, gefolgt von einem Punktoperator. Das heißt, ich schreibe hier Punkt und danach den Variablennamen, auf den ich zugreifen möchte. Katrin.age ist gleich 29. Jetzt habe ich das Alter gesetzt und genauso setze ich das Geschlecht. Beim Kopf und beim Körper muss ich jetzt ein bisschen anders vorgehen, denn das sind ja selbst wieder Objekte. Das heißt, um diese Variablen zu initialisieren, muss ich nochmal Objekte anlegen. Das mache ich wieder mit dem Schlüsselwort new, gefolgt von Klassennamen, Klammer auf, Klammer zu, fertig. So, jetzt haben wir so eine Klasse mal definiert, eine Instanz erzeugt und auf die Variablen zugegriffen. Was bei den Attributen nochmal ganz wichtig ist, sich explizit ins Gedächtnis zu rufen, ist, dass jedes Objekt seine eigene Kopie derjenigen Variablen besitzt, die die Klasse vorschreibt. Das heißt konkret, in diesem Fall haben wir hier 4 Objekte der Klasse Mensch. Wir nehmen mal an, die sind alle gleich alt und die haben auch teilweise dasselbe Geschlecht, 2 Frauen, 2 Männer. Trotzdem sehen diese Objekte völlig unterschiedlich aus. Das liegt daran, dass jedes dieser Objekte seinen eigenen Kopf und seinen eigenen Körper hat. Am Kopf kann er sich beispielsweise Zöpfe flechten oder eine Mütze aussetzen oder einen Turban aussetzen. Den Körper kann er sich anziehen, kann sich auch grün anmalen, aber es wird in keinem Fall diejenigen Attribute der anderen Objekte beeinflussen, weil jedes Objekt seine eigene Kopie hat. Okay, dann haben wir das erste Thema, nämlich den Zustand, abgehandelt. Wir haben gelernt, was sind Attribute, wie legt man ein Objekt an und wie greift man auf die Attribute zu. Gibt's bis dahin noch Fragen? Offensichtlich nicht. Dann gehen wir weiter. Wir hatten jetzt gelernt, wie man auf Attribute zugreift. Man kann aber auf Attribute nicht nur direkt zugreifen, sondern man kann auf Attribute auch durch sogenannte Methoden zugreifen. Methoden habt ihr schon kennengelernt, aber wir wollen jetzt eine etwas andere Art von Methoden einführen. Was fällt euch denn jetzt? Ich habe hier mal eine Beispielmethode definiert, die heißt Birthday. Die soll einfach Folgendes machen. Jedes Mal, wenn diese Geburtstagsmethode aufgerufen wird, soll sie das Alter der betreffenden Person um 1 hochzählen. Was fällt euch an dieser Deklaration auf, im Gegensatz zur Main-Methode, die ihr schon kennt? Guck mal genau drauf. Genau, also das Public können wir jetzt erstmal ignorieren. Das funktioniert erstmal auch ohne Public. Aber was wichtig ist, ist, dass Static fehlt. Das Static besagt Folgendes. Um diese Methode benutzen zu können, das heißt, um diese Methode aufrufen zu können, muss ich vorher kein Objekt erzeugen. Wir haben bisher noch nie Objekte erzeugt. Fehlt aber das Static, bedeutet das, um diese Methode aufrufen zu können, muss ich vorher ein Objekt erzeugen. Und genau das wollen wir jetzt mal machen. Ich erzeuge hier mal wieder mich selber, setze mein Alter auf 29 und rufe jetzt die Geburtstagsmethode auf. Das tue ich folgendermaßen. Im Prinzip genauso, wie ich auf die Variablen zugreife, nämlich mit dem Punktoperator, schreibe ich hinter den Namen der Instanz wieder einen Punkt und rufe dann die Methode auf. Man sagt auch, ich rufe die Methode auf ein existierendes Objekt auf. Okay, was passiert jetzt? Wir springen hier rein und wollen auf die Variable age zugreifen. Wir hatten gesagt, auf eine Variable greifen wir zu, indem wir den Punktoperator verwenden. So, die Sache ist jetzt nur, zu dem Zeitpunkt, an dem wir diese Klasse geschrieben haben und auch diese Methode definiert haben, ist noch gar nicht klar, auf welches Objekt die Methode später mal aufgerufen wird. Deswegen setzen wir einen Platzhalter. Das ist dieses Schlüsselwort this an der Stelle, wo eigentlich eine Instanz stehen müsste. Und dieses this bezieht sich automatisch immer auf das Objekt, auf das die Methode dann später tatsächlich mal aufgerufen wurde. Das heißt, in diesem Fall, ich rufe die Methode auf Katrin auf, würde sich dieses this auf Katrin beziehen. Hätte ich hier noch ein zweites Objekt erzeugt, das zum Beispiel Martin heißt, und auf das die Geburtstagsmethode aufgerufen, würde sich das this natürlich auf den Martin beziehen. Okay, nun stellt sich nur noch eine Frage, warum eigentlich so kompliziert? Diese eine Zeile, die hier in der Methode steht, die hätte ich auch direkt in die Main-Methode reinschreiben können. Das hat aber folgenden Grund. Man kann sich Methoden vorstellen als so eine Art Schutzschild, die um die Daten, um die Variablen herum aufgebaut ist. Und man sollte, ganz wichtig, obwohl ich euch beigebracht habe, wie es gehen würde, nie direkt auf die Variablen zugreifen, sondern auf die Variablen immer nur über Methoden zugreifen. Das hat folgenden Grund. Nachdem ich meine Klasse 5 Jahre erfolgreich verwendet habe, stelle ich fest, dass ein Integer für ein Alter doch recht ungenau ist. Ich möchte stattdessen jetzt diese Variable age austauschen durch ein Geburtsdatum und jedes Mal dann, wenn ich das Alter ausgebe, das Alter konkret aus dem Geburtsdatum und dem heutigen Datum berechnen, so dass ich das Alter auf den Tag genau kenne. Jetzt habe ich nur ein Problem. Wenn ich auf diese Variable age direkt zugegriffen hätte, in meinem 1000 Zeilen langen Code 500 Mal, dann müsste ich an 500 Stellen den Code abändern, denn diese Variable age existiert jetzt nicht mehr. Hätte ich aber auf diese Variable age über eine Methode zugegriffen, dann müsste ich nur an einer Stelle, nämlich genau in dieser Methode, den Code abändern und hätte mir wahnsinnig viel Arbeit gespart. Das heißt, auf Variablen nie direkt, sondern immer nur indirekt über die Methoden zugreifen. Nun haben wir Methoden bisher nur verwendet, um auf Variablen zuzugreifen. Das ist ein bisschen langweilig. Deswegen nochmal ein zweites Beispiel. Wir möchten jetzt so ein Männchen an eine Klotür malen, wo es hingehört. So. Dazu definieren wir uns eine Methode draw und überlegen wir uns mal, wie wir vorgehen würden. So ein Mensch hat einen Kopf und einen Körper, also ist irgendwie logisch, erstmal den Kopf zu malen, indem wir so einen Kreis hinmalen und dann den Körper zu malen. Das heißt, wir greifen über this auf den Kopf zu und rufen auf den Kopf eine Draw-Methode auf und für den Körper machen wir genau dasselbe. Jetzt fällt uns nur eines auf. Wir haben hier offensichtlich drei Methoden gleichen Namens. In der Klasse Mensch existiert eine Methode Draw und in der Klasse Kopf und in der Klasse Körper muss jeweils ebenfalls eine Methode Draw existieren, sonst könnte ich sie ja nicht aufrufen. Wie ist jetzt aber klar, was zu passieren hat? Es hat ja jeweils was anderes zu passieren. Dazu gucken wir uns mal an, wie so ein Methodenaufruf funktioniert. Und zwar geht da Folgendes vonstatten. Ich schicke einem Objekt, das sind jeweils zwei verschiedene Objekte unterschiedlicher Klassen, eine Nachricht, zeichne dich mal. Wunderbar, macht er. Und ich schicke dem zweiten Objekt auch eine Nachricht, zeichne dich mal. Wunderbar, hat er gemacht. Man darf sich diese Nachricht allerdings jetzt nicht vorstellen wie einen langen Brief, in dem detailliert drin steht, was das Objekt zu machen hat, sondern das ist nur eine Postkarte. Und auf dieser Postkarte steht genau eine Zeile drauf, nämlich zeichne dich. Und beide Objekte, obwohl sie unterschiedlich sind und auch unterschiedlichen Typ haben, bekommen genau dieselbe Postkarte. Da steht genau dieselbe Zeile, zeichne dich drauf. Was passiert jetzt? Der Kopf, dieses Objekt Kopf, weiß, meine Klasse ist Kopf. Also gucke ich doch mal in meiner Klassendefinition für Kopf nach, was ich zu tun habe, wenn ich die Nachricht zeichne dich bekomme. Das mache ich dann. Wunderbar. Und genau dasselbe macht der Körper. Und da die beide eine unterschiedliche Klassendefinition haben, kommt am Ende auch was anderes raus. Sind bis dahin noch Fragen? Seid ihr sehr überfahren? Okay. Dann kommen wir jetzt zu ganz speziellen Methoden, nämlich den Konstruktoren. Konstruktoren haben eine Besonderheit, die müssen nämlich genauso heißen wie die Klasse. In dem Fall Human insbesondere sind Konstruktoren deswegen auch immer groß geschrieben, im Gegensatz zu normalen Methoden, die klein geschrieben sind. Ein Konstruktor ist speziell dafür zuständig, ein Objekt zu initialisieren und es in einen gebrauchsfertigen Zustand zu bringen. Was fällt euch an dieser Definition eines Konstruktors im Gegensatz zu einer Methodendefinition auf, die ihr schon kennt? Public können wir vergessen, Static brauchen wir auch nicht. Noch was? Da wird kein Wert zurückgegeben. Das heißt, ein Konstruktor ist eine Methode ohne Rückgabewert. In Wirklichkeit gibt der aber doch was zurück, das steht nur nicht da. Und zwar gibt der Konstruktor eine neue Instanz zurück, wenn ich ihn aufrufe. Ein Konstruktor wird nämlich automatisch aufgerufen, wenn ich ein neues Objekt mit new anlege. Im Hintergrund wird folgender Code ausgeführt, nämlich die Variablen werden initialisiert. Die Variable isMail jetzt mal willkürlich auf false. Das Alter auf 0 macht doch irgendwie Sinn. Und hier haben wir was Neues. Die Variablen, die Objekte bezeichnen, werden mit der sogenannten Nullreferenz initialisiert. Die Nullreferenz bedeutet einfach Folgendes, hier wurde noch kein Objekt angelegt, das heißt, hier wurde noch nie new aufgerufen. Ich habe hier eine Variable, zu der aber kein Objekt gehört. Okay, erinnern wir uns mal an den Anfang, an die zweite Folie, wo ich so eine einfache Klassendefinition vorgeführt hatte. Da waren nur Variablen deklariert, da war aber nirgendwo die Rede von einem Konstruktor. Trotzdem habe ich euch erzählt, dass diese Klassendefinition voll funktionsfähig wäre. Die Wahrheit ist, dass Java genau diesen Konstruktor, der nennt sich auch Standardkonstruktor, automatisch anlegt. Das heißt, den muss ich eigentlich gar nicht hinschreiben. steht implizit trotzdem da. Und der macht auch genau das, was da steht, nämlich Booleans mit false initialisieren, Integers mit null initialisieren und Variablen, die Objekte bezeichnen, auf die Nullreferenz initialisieren. So, dieser Konstruktor ist allerdings ziemlich dumm. Also es ist eigentlich sehr abzuraten, sich auf diesen Mechanismus, dass ein Konstruktor automatisch erzeugt wird, zu verlassen, weil in den meisten Fällen macht der nichts, was für uns sonderlich sinnvoll ist. Der verhindert einfach nur, dass da völliger Unsinn drin steht. Aber zum Beispiel initialisiert dieser Konstruktor die Variable Geschlecht automatisch auf weiblich. Das heißt, alle Objekte, alle Menschen, die wir so erzeugen, sind Frauen. Irgendwie bescheuert, kriegen wir Frauenüberschuss. Was wir jetzt machen könnten, wir könnten natürlich, nachdem wir so ein Objekt erzeugt haben, das Geschlecht dann immer setzen. Aber das, erstens kann man das vergessen und zweitens, was soll das heißen? Ein Mensch wird als Frau geboren und muss dann per Geschlechtsumwandlung extra zum Mann operiert werden. Also irgendwie macht das keinen Sinn. Deswegen probieren wir es nochmal. Ein Konstruktor kann wie jede normale Methode auch Parameter haben. In dem Fall ein Boolean, das Geschlecht bezeichnet. Und das Schöne daran ist jetzt, jeder Benutzer unserer Klasse ist gezwungen, diesen Konstruktor zu verwenden. Sobald ich einen eigenen Konstruktor definiere, überschreibt der den Standardkonstruktor. Das heißt, ich kann den normalen Konstruktor ohne Argumente jetzt nicht mehr verwenden, sondern muss nach dem Schlüsselwort new und dem Klassennamen in den Klammern einen boolschen Wert übergeben. Das heißt, es ist jetzt sichergestellt, dass jedes Mal, wenn ich einen Mensch erzeuge, der auch irgendwie ein definiertes Geschlecht hat. Prima. Das wollten wir. Es kann allerdings auch Fälle geben, wo irgendwie beide Varianten Sinn machen, so dass man dem Programmierer die Auswahl geben möchte. In dem Fall kann man auch einfach zwei verschiedene Konstruktoren definieren. Das nennt man überladen. Überladen bedeutet, dass zwei Konstruktoren selben Namens existieren, dass die aber unterschiedliche Anzahl von Parametern oder unterschiedliche Typen von Parametern haben. Sind bis hierhin noch Fragen? Ja?
Und was anderes wäre, was auch einen boolschen Wert hätte, und ich würde den auch vorbesetzen wollen. Dann müsste ich ja oben bei Human einmal Boolean is Male schreiben.
Genau.
Für das zweite Attribut sozusagen auch was.
Genau, Komma, Boolean ist okay. Alter oder irgendwie
und
sowas, genau.
Anhand der Reihenfolge erkennen, wie die
Attribute. Der würde dadurch, dass du jedem dieser Booleans einen eigenen Namen gibst, weiß er ja, welchen du gerade meinst. Na, die unterscheiden sich ja durch Namen. Hm?
Das ist vielleicht noch eine ganz unwichtige Sache. Die Reihenfolge von den Argumenten ist absolut wichtig. Das hast du ganz richtig erkannt. Also wenn wir hatten das in einer der Übungsaufgaben, dass wir den Fehler finden sollten, dass die Reihenfolge willkürlich war. Der Trick war, dass wir merken sollten, dass das natürlich nicht funktioniert. Das heißt, die Reihenfolge der Argumente ist wichtig und genau in der Reihenfolge, die sie hinschreibt, tauchen die Argumente dann auch in diesen
Okay. Mit Konstruktoren kann man sich allerdings auch toll ins Knie schießen. Nämlich, wenn man sowas hinschreibt, wie in diesem Konstruktor hier. Guckt euch den mal kurz eine Minute an und überlegt euch, was hier falsch sein könnte. Genau, ich definiere mir hier ein neues Age und das Age, was ich eigentlich initialisieren will, nämlich die Instanzvariable Age, die ist nicht mehr zugänglich, weil dieses Age sich jetzt auf ein neu definiertes Alter bezieht. Das heißt, meine Instanzvariable bleibt uninitialisiert. Ganz schön blöd. Fällt euch noch ein Fehler auf? Dass die auf Null initialisiert werden oder was? Genau, die werden auch neu definiert. Also genau dasselbe wie bei dem Age. Ist allerdings noch ein Fehler drin. Der geht ungefähr in dieselbe Richtung, nämlich dass sich Namen überdecken. Und zwar haben wir hier ein Boolean Ismail als Parameter. Und was wir eigentlich machen möchten, wir möchten die Instanzvariable Ismail mit diesem Boolean Ismail initialisieren. Das Problem ist nur, dass sich dieser Name Ismail jetzt auf diesen Parameter bezieht und nicht mehr auf die Instanzvariable. Das heißt, was wir in dieser Zeile jetzt machen, ist, dass wir den Parameter sich selber zuweisen. Die eigentliche Instanzvariable bleibt immer uninitialisiert. Deswegen ganz wichtig, nie das this vergessen. Dann vermeidet ihr nämlich solche Fehler. Ich möchte euch allerdings auch nicht verschweigen, dass man das this nicht in allen Fällen braucht. Man kann es weglassen. Man braucht es allerdings dann, wenn man wie hier solche Namensgleichheiten hat. Ich möchte euch aber anraten, für den Anfang das this als Automatismus immer hinzuschreiben, dann vermeidet man solche Fehler. Sind noch Fragen? Nee, dieser Body, der bezieht sich ja auf die Instanzvariable Body. Also sollte man das hinschreiben, ich habe es mal weggelassen, einfach nur um zu sagen, dass es geht, aber schreibt das this bitte immer hin. Dann passiert euch sowas nicht, sondern ihr schreibt immer guten Code. Okay. Damit haben wir auch das zweite Thema, nämlich das. Sind noch Fragen? Damit haben wir auch das zweite Thema, nämlich das Verhalten, abgehandelt. Damit kommen wir zum dritten Thema, nämlich der Identität. Durchs Thema Identität wird euch Paul führen. Paul ist Polizist, Paul ist verheiratet, Paul hat zwei kleine Kinder, ein Junge und ein Mädchen, und Paul jagt Verbrecher. Seine Frau nennt Paul allerdings nicht Paul, sondern Schatzi. Seine Kinder nennen Paul auch nicht Paul, sondern Papi. Und der Verbrecher nennt Paul, höflich wie er ist, Officer. Das heißt, wir haben hier drei verschiedene Namen für ein und dasselbe Objekt. In Variablen übersetzt würde das heißen, die Ehefrau hat eine Variable Schatzi, über die sie auf Paul zugreifen kann. Die Kinder haben eine Instanzvariable Papi, über die sie auf ihren Vater zugreifen können. Und der Verbrecher hat eine Variable Officer, über die er auf Paul zugreift. So. Jetzt überlegen wir uns mal, wie das mit Variablen und primitiven Datentypen ist. In einer Variable, die einen primitiven Datentypen bezeichnet, wird immer direkt der Wert gespeichert. Es ist aber jetzt aus diesem Beispiel recht schnell klar, dass wenn wir in einer Variable ein komplettes Objekt speichern, na dann hätte ja die Ehefrau und die Kinder und der Verbrecher hätten ihre eigene Kopie von Paul. Das heißt, Paul wäre jetzt plötzlich geklont und dreimal vorhanden. Das zerstört unser Prinzip der Identität. Paul soll nur einmal vorhanden sein und nicht dreimal. Deswegen speichern wir in Variablen keine Objekte, sondern nur sogenannte Referenzen auf Objekte. Das heißt Verweise auf Objekte. Bevor ich euch jetzt aber Näheres zu Referenzen erzähle, möchte ich euch noch ein Geheimnis von Paul verraten. Paul nämlich hat die Angewohnheit, dass er sich nachts in Frauenkleidern in zwielichtigen Bars rumtreibt. Das darf aber keiner wissen. Seine Arbeitskollegen und all die Leute, denen er tagsüber begegnet, nennen Paul Paul. Und seine Freundinnen aus dem Nachtclub nennen Paul Pauline. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder zwei verschiedene Namen, zwei verschiedene Variablen, die ein und dasselbe Objekt bezeichnen. Und wir hatten gesagt, in diesen Variablen werden Referenzen gespeichert. Referenzen kann man sich, wie hier dargestellt, als Fernsteuerungen vorstellen, als Fernsteuerung für Objekte. Jede dieser Referenzen weiß, wo im Speicher befindet sich mein Objekt, und über so eine Referenz kann ich wie per Fernsteuerung bestimmtes Verhalten auslösen. Das heißt, ich kann Methoden aufrufen auf dieses Objekt, oder aber ich kann natürlich auch direkt auf den Zustand zugreifen und den manipulieren. So. Eines Abends, Pauline war schon etwas angetrunken, hat sie sich von ihren Freundinnen überreden lassen, endlich den letzten Schritt zu tun und eine Geschlechtsumwandlung durchführen zu lassen. So, diese Geschlechtsumwandlung wurde ausgelöst über diese Referenz, nämlich über Pauline. So, das Dumme ist jetzt nur, da Paul und Pauline ein und dasselbe Objekt bezeichnen, ist auch Paul plötzlich eine Frau. Das heißt, obwohl diese Variable jetzt dummerweise noch Paul heißt, zeigt diese Variable auf eine Frau. Alle Referenzen, die wir auf Paul hatten, zeigen jetzt plötzlich auf eine Frau. Und das dürfte seiner Frau und seinen Kindern erstmal nicht so recht sein. Und genau aus diesem Grund wurde im Übrigen funktionale Programmierung erfunden, nämlich um sowas zu verhindern. Das heißt, man sollte sich immer bewusst sein, wenn man über eine Referenz, einen Zustand eines Objekts verändert, verändern sich alle anderen Referenzen, die ich auf dieses Objekt habe, mit. Damit das nochmal ganz klar wird, das heißt, dieser Unterschied zwischen primitiven und komplexen Datentypen. In primitiven Datentypen werden Werte gespeichert, in komplexen Datentypen werden Referenzen gespeichert. Gehen wir das Beispiel von Paul nochmal im Code durch. Dazu definieren wir uns eine Klasse Hospital, Krankenhaus. Die hat eine Methode, ändere das Geschlecht. Und zwar kriegt diese Methode einen Boolean, das heißt einen primitiven Datentypen. Diese Methode macht jetzt Folgendes. Sie gibt das Geschlecht vor der Geschlechts-OP aus, setzt dann das Geschlecht auf sein boolesches Komplement und gibt das Geschlecht nach der Geschlechts-OP aus. Sieht erstmal soweit gut aus. Allerdings, ob es wirklich funktioniert, sehen wir erst, wenn wir diese Methode testen. Dazu habe ich hier mal eine hübsche kleine Main-Methode vorbereitet. In dieser Main-Methode erzeugen wir einen neuen Menschen, Paul, mit dem Geschlecht true, das heißt is male, is true, das heißt Paul ist ein Mann, und weisen einer Variable, Paul is male, das Geschlecht von Paul zu. Wir hatten gesagt, bei einem Boolean handelt es sich um einen primitiven Datentypen. Das heißt, was passiert bei dieser Zuweisung? Bei dieser Zuweisung wird das Geschlecht von Paul kopiert in diese Variable Paul is male. Soweit so gut. Dann erzeugen wir uns ein neues Krankenhaus und rufen auf dieses Krankenhaus die Methode change gender auf mit dem Geschlecht von Paul. Wunderbar, was passiert jetzt? Paul ist männlich, also wird diese erste Zeile die Ausgabe true haben. Das Geschlecht wird geändert und danach wird false ausgegeben. Soweit, so gut. Das ist jetzt genau das, was wir erwartet hätten. Was passiert jetzt aber, wenn ich das Geschlecht von Paul nochmal direkt ausgebe? Steht zwar schon da, aber könnt ihr euch erklären, warum offensichtlich unser Methodenaufruf am wirklichen Geschlecht von Paul nichts geändert hat? Denn Paul ist immer noch ein Mann geblieben. Blöd eigentlich. Und zwar liegt das daran, dass diese Methode ChangeGender einen primitiven Datentypen kriegt. Das heißt, das Geschlecht von Paul wurde kopiert beim Methodenaufruf. Das heißt, wir haben in der ganzen Methode nur mit einer Kopie gearbeitet. Das heißt, alle Arbeit, die wir uns jetzt gemacht haben, war Essig. Hat nicht funktioniert. Und um das Ganze abzuschließen, die Variable PaulIsMail hatten wir ja schon vorher kopiert. Das heißt, da kann erst recht keine Geschlechtsänderung aufgetreten sein. Machen wir also das Ganze nochmal richtig. Wir definieren uns wieder eine Klasse Hospital. Allerdings bekommt jetzt die ChangeGender-Methode kein Boolean mehr, also keinen primitiven Datentypen mehr, sondern die bekommt jetzt eine Referenz auf ein Objekt. Ansonsten macht die Methode genau dasselbe wie die andere, auch wenn es ein bisschen anders dasteht. Die gibt das Geschlecht vorher aus, wandelt das Geschlecht um und gibt das Geschlecht nachher aus. So. In der Main-Methode erzeugen wir uns wieder einen neuen Menschen, nämlich den Paul, setzen das Geschlecht auf männlich, definieren uns noch eine zweite Variable, Pauline, und der weisen wir Paul zu. Was passiert dabei? Es wird lediglich eine Referenz kopiert. Das heißt, beide Referenzen in diesen beiden Variablen verweisen auf ein und dasselbe Objekt. Das behält seine Identität und ist nur einmal vorhanden. Des Weiteren erzeugen wir uns ein neues Krankenhaus und rufen wieder die ChangeGender-Methode auf mit der Variable Pauline. So, jetzt passiert genau das, was wir erwartet hatten. ChangeGender gibt zunächst true aus, danach false. Und wenn ich jetzt das Geschlecht von Pauline nochmal ausgebe, jetzt hat es sich auch tatsächlich verändert. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Frau und da Paul sowieso von vornherein auf dasselbe Objekt gezeigt hat, ist auch Paul jetzt eine Frau. Prima, genauso wollten wir es. Sind bis dahin noch Fragen? Okay, dann kommen wir jetzt noch zu einer speziellen Art von Referenzen, die ich schon mal erwähnt hatte, aber noch nicht genau erklärt hatte. Dieser bedauernswerte Mensch hat sich leider aus Versehen seinen Unterarm abgehackt. Da unsere erweiterte Klasse Mensch aber vorschreibt, dass jeder Mensch eine Variable Unterarm zu besitzen hat, das ist jetzt irgendwie blöd, weil da ist ja kein Unterarm. Das heißt, diese Variable Unterarm würden wir jetzt mit der Nullreferenz initialisieren. Die Nullreferenz sagt, hier ist eine Variable, aber kein zugehöriges Objekt. Wenn wir jetzt allerdings nicht aufpassen, können wir uns damit ganz schöne Probleme einhandeln. Denn der Variable Unterarm ist kein Objekt zugeordnet. Wir hatten aber gesagt, um eine Methode aufrufen zu können, müssen wir vorher ein Objekt erzeugen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Menschen zeichnen möchte, so wie vorher, muss ich aufpassen, dass ich den Unterarm nicht zeichne. Das heißt, dass ich auf den Unterarm keine Zeichnemethode aufrufen, denn da ist kein Objekt. Genauso wenig darf ich direkt auf die Variablen zugreifen, denn ohne Objekt gibt's auch keine Variablen. Wenn ich das trotzdem versuche, kriege ich die berühmt-berüchtigte Null-Pointer-Exception und ich garantiere, dass euch die auch innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde über den Weg läuft. Daher nochmal ganz wichtig, wo tritt so eine Null-Pointer-Exception auf und wie initialisiere ich meine Objekte richtig, sodass mir das nicht passiert? Erster Versuch, wir deklarieren einen Menschen, ohne ihn allerdings zu initialisieren und versuchen dann mal die Geburtstagsmethode aufzurufen. Jetzt ist aber Folgendes, wir haben diese Variable nicht initialisiert. Das heißt, da steht jetzt zwar irgendwas drin, und zwar genau die Bits und Bytes, die eben da zufällig vorher im Speicher drin standen. Das heißt, das ist kein definierter Zustand. Und der Compiler wird euch das auch gar nicht durchgehen lassen. Der sagt euch, bitte initialisiere diese Variable, bevor du sie benutzt. Wenn wir jetzt schnell sein wollen, könnten wir erstmal denken, na prima, initialisiere ich diese Variable mit der Nullreferenz, dann hat die einen definierten Zustand. Der Compiler wird euch das auch durchgehen lassen. Allerdings kriegen wir Probleme, sobald wir versuchen, eine Methode aufzurufen. Denn Nullreferenz bedeutet, hier ist kein Objekt. Das heißt, Laufzeitfehler, Nullpointer Exception. Daher für euch immer ganz wichtig, es gibt zwar Fälle, wo es Sinn macht, Variable mit der Nullreferenz zu initialisieren, das hatten wir gesehen in unserem Beispiel mit dem Unterarm, da ist nun mal einfach keiner, dann muss ich allerdings jedes Mal, bevor ich eine Methode aufrufe, überprüfen, ob es sich nicht um eine Nullreferenz handelt. Bei euch werden am Anfang die Fälle, wo ihr sinnvollerweise eine Variable mit der Nullreferenz initialisiert, nicht auftreten. Bei euch wird eine Null-Pointer-Exception immer auf einen Programmierfehler anfangs hinweisen. Deswegen ganz wichtig, sobald ihr eine Objektvariable anlegt, müsst ihr die mit new initialisieren. Dann passieren euch so eine Schweinereien nicht. Und dann könnt ihr auch sicher die Geburtstagsmethode aufrufen. Eine andere Art, eine Variable zu initialisieren, ist, indem man ihr eine andere zuweist. Das hatten wir bei Paul und Pauline schon gesehen. Dann verweisen somebody und also somebody auf dasselbe Objekt. Aber ist ja egal. Hauptsache, es ist überhaupt ein Objekt mit dieser Variable assoziiert. Und wir können wieder Methoden aufrufen. Also der eine Fall, wo eine Null-Pointer-Exception auftritt, ist eben, dass ihr vergessen habt, genau dieses New Human zu schreiben. Eine andere Variante ist allerdings, dass ihr euren Konstruktor nicht vernünftig geschrieben habt. Denn wir hatten uns erinnert, auch der Standardkonstruktor initialisiert Variablen, die Objekte bezeichnen, immer mit der Nullreferenz. Das heißt, wenn ihr eine Null-Pointer-Exception kriegt, die ihr euch nicht erklären könnt, guckt mal in euren Konstruktor rein. Ja, das war alles, was ich euch erzählen wollte. Und damit übergebe ich wieder an meinen Assistenten.